Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Mein Name ist Thorsten Japs, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer Sendung, in der wir uns ausführlich mit Menschen beschäftigen, die ihr Leben Gott und Glauben widmen. Dazu gehört unter anderem Anita Kantor, die in der vergangenen Woche zur Rabbinerin geweiht wurde und sich auf ihre Weise gegen Hass und Hetze wehrt.
Ich genieße diese Begegnungen mit Antisemiten. Letztes Mal zum Beispiel war da eine Gruppe aus Frankfurt, oder? Und sie kamen zu mir und sie haben darüber gesprochen, wie sie die Juden hassen und diese ganze Geschichte mit den Palästinensern in Israel und so weiter. Und wir hatten so eine 40-minütige oder sowas Konversation mit denen zusammen. Und als die mir verlassen haben, sie sagten mir das, okay, jetzt wissen wir mehr. Trotzdem mögen wir die Juden nicht, aber du bist cool, Anita.
Was die Rabbinerin Anita Kantor, die aus Ungarn stammt, dazu gebracht hat, ihre Ausbildung in Deutschland zu machen, hören Sie bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Außerdem spreche ich mit einem Pfarrer, der sich für Klimaschutz und zivilen Ungehorsam stark macht. Und wir stellen Ihnen besondere Bereiche des Beistands vor. Die Seelsorge für Feuerwehrleute und für Binnenschiffer. In dieser Woche hat der Zentralrat der Juden in Deutschland seinen 70. Geburtstag gefeiert. Ein Jubiläum, das Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Festakt in Berlin genutzt hat, um deutlich über die Probleme in diesem Land zu sprechen.
Es ist eine Schande und beschämt mich zutiefst, wie sich Rassismus und Antisemitismus in unserem Land in diesen Zeiten äußern. Es stimmt, Rassismus und Antisemitismus waren nie verschwunden. Doch seit geraumer Zeit treten sie sichtbarer und enthemmter auf. Beleidigungen, Drohungen oder Verschwörungstheorien richten sich offen gegen jüdische Bürgerinnen und Bürger. Dazu dürfen wir niemals schweigen.
Und dass die Stimmen von Jüdinnen und Juden gehört werden, dazu tragen auch die Rabbinerinnen und Rabbiner bei, die inzwischen das Abraham-Geiger-Kolleg an der Universität Potsdam besuchen. Es wurde 1999 als erstes akademisches Rabbinerseminar in Deutschland nach dem Holocaust gegründet. Mehr als 40 Rabbiner und Kantoren wurden dort inzwischen ausgebildet. Zentralratspräsident Josef Schuster sprach in der vergangenen Woche bei einer Ordinationsfeier von einem guten Tag für die jüdische Gemeinschaft in der Bundesrepublik. Denn die Zeiten, in denen man Rabbiner aus dem Ausland habe importieren müssen, seien vorbei. Heute könnten wieder Rabbiner und Kantoren made in Germany in den jüdischen Gemeinden eingestellt werden. Und zwei von diesen Geistlichen, die in Berlin in der Synagoge Rickestraße geweiht wurden, stellt uns Matthias Bertsch vor.
Shema.
Shema Israel, höre Israel. Das jüdische Glaubensbekenntnis durfte auch bei der Ordinationsfeier in Berlin nicht fehlen.
Sehr geehrter Herr Rektor, ich präsentiere Ihnen zur Ordination Isaac Bort Köre Osbestadt, Yitzchak ben Avraham. Sein Ordinationsspruch lautet: Liebe die Menschen und bringe sie zur Tora.
Isaac Osverstadt ist einer der vier Männer und Frauen, die in der Synagoge Riekestraße in ihr Amt als Rabbiner eingeführt wurden. Wie die anderen ergriff auch er kurz das Wort.
Meine Rolle als moderner Rabbiner im Reformjudentum ist nicht so sehr eines Richters, der den Menschen vorschreibt, was sie zu tun haben, sondern eher die eines Lehrers und Begleiters, der die Menschen unterweist und sie befähigt, sich die Werkzeuge der jüdischen Tradition zunutze zu machen.
Eine Tradition, die dem Norweger nicht in die Wiege gelegt wurde. Der 42-Jährige ist in einer säkularen Familie in Oslo aufgewachsen, aber Religionen interessierten ihn schon lange. Und so studierte er zunächst evangelische Theologie in Oslo, bevor er 2007 zum Judentum übertrat. Es gab theologische und philosophische Gründe für diesen Schritt, sagt er, aber manches lasse sich schwer erklären.
Es ist so ein bisschen, wenn man sich in jemanden verliebt. Man kann auf gute Eigenschaften in diesen Person hinweisen, Aber das Liebe ist etwas mehr. Es ist etwas, was man nicht ganz erklären kann. Eine Funke, eine Seelenbegegnung.
Dass er sich für das liberale Abraham-Geiger-Kolleg entschieden hat, ist kein Zufall. Der Leitspruch Abraham Geigers, nach dem das Rabbinerseminar benannt ist, ist auch für Auerswestadt zentral. Durch Wissen zum Glauben. Zu einem zeitgemäßen Judentum gehört das kritische Hinterfragen von Traditionen, wie es in der Wissenschaft üblich ist.
Für mich, authentisch jüdisch zu leben, heißt nicht, alle Formen von der Vergangenheit einfach so zu übernehmen. Also Judentum war immer eine Religion, der sich an der Gegenwart angepasst haben, und es gab immer eine gegenseitige Beeinflussung zwischen Judentum und der Gesellschaft, in der die Juden lebten.
Eine Beeinflussung, die nicht immer fruchtbar ist, wie die Geschichte des Antisemitismus zeigt. Auerswestadt selbst hat bislang wenig persönliche Anfeindungen erfahren, räumt er ein. Was vielleicht aber auch daran liegt, dass er nicht aus einer jüdischen Familie stammt.
Aber ich merke zum Beispiel, dass nach dem Anschlag in Halle gab es einige Gemeindemitglieder, die tatsächlich Angst hatten, in der Synagoge zu kommen.
Für Anita Kantor weckt der wieder aufflammende Antisemitismus in Deutschland tiefliegende Erinnerungen. Die 49-Jährige ist in der vergangenen Woche ebenfalls zur Rabbinerin geweiht worden. Sie stammt aus einer alten jüdischen Familie in Ungarn. In ihrem Elternhaus spielte die Religion keine große Rolle, für Anita Kantor dagegen schon. Als Lehrerin für Judaistik unterrichtete sie Hebräisch und Talmud Torah in Budapest, bevor sie sich 2014 für das Abraham-Geiger-Kolleg und damit für Deutschland entschied.
Am Anfang hatte ich auch Schwierigkeiten damit, weil als jüdische Familie, zwei Drittel meiner Familie wurde im Holocaust vernichtet. Und dann plötzlich habe ich mich entschieden, hier zu studieren. Und das war nicht einfach für meine Familie und meine Freunde zu verstehen.
Aber Kantor lässt sich in ihren Entscheidungen und Überzeugungen nicht beirren. Weder von ihrer Familie noch von Menschen, bei denen sie auf antisemitische Einstellungen trifft. Zum Beispiel auf dem Sziget-Festival in Budapest, auf dem sich die selbstbewusste Jüdin seit Jahren engagiert. Das Festival ist eine Art ungarisches Woodstock. Wenn nicht gerade eine Corona-Pandemie herrscht, spielen jeden Sommer auf einer Donauinsel 8 Tage lang Bands aus aller Welt Musik rund um die Uhr. Daneben gibt es Theater, Tanz und immer wieder politische Diskussionen.
Ich genieße diese Begegnungen mit Antisemiten. Letztes Mal zum Beispiel war da eine Gruppe aus Frankfurt, oder? Und sie kamen zu mir und sie haben darüber gesprochen, wie sie die Juden hassen und diese ganze Geschichte mit den Palästinensern in Israel und so weiter. Und wir hatten so eine 40-minütige oder sowas Konversation mit denen zusammen. Und als die mir verlassen haben, sie sagten mir das, okay, jetzt wissen wir mehr. Trotzdem mögen wir die Juden nicht, aber du bist cool, Anita. So.
Diskutieren, streiten und sich nicht verstecken. Auch das gehört für Anita Kantor zu einem Judentum, das sich als Minderheit in der jeweiligen nichtjüdischen Mehrheitsgesellschaft engagiert. Und dennoch sieht sie sich nicht als Politikerin oder politische Aktivistin.
Als Rabbinerin, das ist nicht unsere Aufgabe, damit uns beschäftigen, sondern mein Ziel mit meiner Gemeinde ist, denen mehr Wissen zu geben, eigene Wege zu finden, dass diese Wissen und Bildung unterstützt.
Das heißt, seinen oder ihren eigenen Weg muss jede und jeder selbst finden. Anita Kantor und Isaac Auerswestadt wollen dafür eine Orientierung anbieten. Sie in Budapest und Berlin und er als Rabbiner im Landesverband der jüdischen Gemeinden von Schleswig-Holstein, wo er bereits während seiner Ausbildung tätig war. Den Kern der jüdischen Tradition fasst Auerswestadt in folgenden Worten zusammen.
Was du nicht möchtest, dass andere dich antut, tue auch nicht andere an. Das ist die Tora. Der Rest ist Kommentare. Also, ob man ein guter Mensch ist oder nicht, das hängt davon ab, wie man gegenüber seinen Mitmenschen ist.
Eine simple Regel, die wohl alle Religionen und Glaubensrichtungen unterschreiben würden. Ausgesprochen vom frisch geweihten Rabbiner Isaac Aswestadt. Unter dem Stichwort Green Deal hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schon zum Amtsantritt den Klimaschutz zu einem ihrer wichtigsten Themen gemacht. In dieser Woche hat sie noch einmal nachgelegt und in ihrer Rede zur Lage der EU im Europaparlament vorgeschlagen, das Tempo anzuziehen. Der Ausstoß von Treibhausgasen in der EU soll bis 2030 um mindestens 55 und nicht wie zuvor angedacht um 40% unter den Wert von 1990 fallen. Ein ambitioniertes Ziel, das vielleicht auch dem Druck von Umweltschutzbewegungen wie Fridays for Future geschuldet ist. Eine weitere Bewegung ist Extinction Rebellion, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch Mittel des zivilen Ungehorsams Umweltschutzmaßnahmen zu erzwingen. Dafür engagiert sich auch der Pfarrer Thomas Zeidler von der Egidienkirche Nürnberg. Guten Tag, Herr Zeidler.
Ja, guten Tag, Herr Japs.
Herr Zeidler, wie haben Sie auf die Ankündigung der EU-Kommissionspräsidentin reagiert?
Ich muss gestehen, dass ich an dem Tag erstmal pilgernd unterwegs war in der Natur draußen mit Kollegen und dann erst am Abend von den Zielen gehört habe. Wir sind natürlich als eine Bewegung wie Extinction Rebellion erstmal erfreut, wenn sich in der Politik was bewegt. Sie haben es erwähnt, wir hoffen, dass soziale Bewegungen da was voranbringen. Sind natürlich mit den Zielsetzungen trotz dieser Verschärfung, wie Sie sagten, lange nicht zufrieden, denn die wissenschaftlichen Ergebnisse, die wir vorliegen haben, auf die wir uns beziehen, sagen eigentlich, dass wir ein Netto-Null-Ergebnis brauchen für das Jahr 2025. Und das sind natürlich selbst diese Verschärfungen weit von entfernt, von dem, was wünschenswert wäre für uns.
Wie sind Sie dazu gekommen, sich für den Klimaschutz zu engagieren? Wie hat das bei Ihnen angefangen?
Das liegt bei mir tatsächlich auch an meiner Stelle, mit der ich nach Nürnberg gekommen bin. Ich war hier über 7 Jahre in einer Basisgemeinde, die innerhalb der Landeskirche angesiedelt ist, die also schon seit den 80er Jahren ganz stark engagiert ist in den Themen vom konziliaren Prozess, eben Friede, Gerechtigkeit und auch Bewahrung der Schöpfung. Und für uns war damals eigentlich die Vollversammlung von Busan eben 2015 und der Klimagipfel in Paris so ein Aufwacher zu sagen, wir müssen uns in dem Feld stärker engagieren und haben seitdem kontinuierlich eigentlich spirituelle Klimaarbeit bei uns angesiedelt. Das heißt, wir sind jedes Jahr Klimapilgern gegangen hier im Umland und haben Nachhaltigkeitsprojekte besucht und vernetzt mit uns. Wir haben Exerzitien angeboten, die bewusst auch den eigenen Lebensstil auf Nachhaltigkeit hin betrachten. Und von daher war das jetzt sehr lange für mich einfach auch Berufsalltag, zu schauen, wie wir als Christinnen und Christen auf einer geistlichen Grundlage aktiv werden können. Extinction Rebellion habe ich dann erst ein bisschen später für mich entdeckt, gibt es ja auch erst seit 2 Jahren, weil ich eine starke Beziehung rüber nach England habe, wo es ja entstanden ist, Freunde, Freundinnen von mir da in dieser ersten großen Brückenbesetzung in London dabei waren und ich selber auch in einem alternativen College einen Kurs gemacht habe, der mir nochmal so einen Push gegeben hat. Ich möchte wirklich mit der Energie, die ich jetzt privat und ehrenamtlich auch zur Verfügung habe, in diese Bewegung reingehen, weil sie mich eigentlich am meisten überzeugt von Menschen in meiner Situation. Ich bin kein Schüler mehr, von daher die Fridays scheiden aus. Ich bin jetzt auch keiner, der wie Ende Gelände in die Grube fährt sozusagen mit etwas härteren Aktionen. Und Extinction Rebellion überzeugt mich sehr von seinem Ansatz.
Spirituelle Klimaarbeit, das klingt klasse. Müssen aus Ihrer Sicht sich nicht alle Christen mehr für die Umwelt einsetzen, um Gottes Schöpfung zu bewahren?
Ja, mit diesem müssen sollen geht schon los. Wir sind es eigentlich sehr gewohnt, dass wir moralistisch an diese Frage rangehen und immer sagen, ne, wir müssen doch eigentlich, wenn man so will, ökologisch sinnfrei leben und das den Menschen vorhalten und diese Erwartungen formulieren. Das ist natürlich auch im spirituellen Sinne kein guter Weg, weil er eigentlich über das, ich sage jetzt mal als evangelischer Theologe, über das Gesetz arbeitet. Also dass wir Forderungen stellen, hinter denen wir immer zurückbleiben, die uns frustrieren, die uns Angst machen. Ich denke, ein sinnvoller spiritueller Weg, der Menschen mitnimmt und das natürlich möglichst in die Breite mitnimmt, wäre eine Ermutigung zu einem erneuerten Lebensstil, der als befreiend und beglückend erfahren wird. Und dazu gehört natürlich eher wieder eine Neuentdeckung von Schöpfungsspiritualität, von Verbundenheit, auch von einer Form von Genügsamkeit, die aber eben nicht als Forderung auftritt, sondern eigentlich als ein guter, wohltuender, ausreichender, glücklich machender Lebensstil. Und ich sehe schon, dass eigentlich ein zivilisatorischer Umbruch für uns nötig ist, der sehr, sehr weit reicht und vielleicht weiter reicht, als es auch politische Programme der EU und von Frau von der Leyen von uns fordern. Und da ist dann Kirche ein wichtiger Partner mitzudenken und auch eine neue Kultur zu entwickeln, würde ich sagen.
Mal eine ketzerische Frage. Ist Plastik, ist Öl, sind Verbrennungsmotoren nicht eigentlich auch Gottes Schöpfung?
Ja, klar. Also weil das ja alles vorhanden ist und da ist. Die Frage ist für uns ja eher, ist das im Gleichgewicht? Also ist das, was eben mal eingelagert war, so wie wir es wieder freigesetzt haben an CO2 oder wie wir es eben weiterverarbeitet haben und eben nicht veredelt, sondern eher problematisch verarbeitet haben, hat das nicht Prozesse aus dem Ruder laufen lassen? Und das ist ja das, was wir erleben. Kam die Meldung gerade, Golfstrom schwächt sich ab. Wir haben die ganze Frage vom Jetstream, wir haben diese Kipppunkte im Ökosystem. Das sind wir tatsächlich Verursacher, die ein stabiles System schaffen, innerhalb von 200 Jahren mit der Industrialisierung ans Kippen zu bringen. Und da wird es problematisch.
Wie sind Ihre Erfahrungen mit den Menschen, mit den Gläubigen auch, mit denen Sie sprechen? Klappt das, diese spirituelle Verbindung zum Klimaschutz herzustellen?
Ja, ich habe auch viel Kontakt zu Studierenden hier in die Studierendenarbeit hinein. Und meine Erfahrung ist da genau diese, dass das Bewusstsein bei vielen da ist. Wir wissen genau, was der Stand der Dinge ist und was eigentlich nötig wäre. Aber wir leben eben in Routinen, die uns auch gefangen halten. Wir leben in Blockaden. Die Schritte zu gehen, die das dann doch ernst machen mit bestimmten Vorsätzen, sind schwierig. Und ich erlebe es als eine große Dankbarkeit, wenn man zum Beispiel in der Gruppe unterwegs ist, über Ängste sprechen kann, wenn man gemeinsam neue Verhaltensweisen ausprobiert, sich da auch sagen und unterstützt und stärkt und Tipps weitergibt und merkt, die ganze Thematik von Hoffnung, die wir als Christinnen und Christen mitbringen können, gegen so etwas wie Klimapanik oder Klimaangst, die ja ganz berechtigt im Raum ist, die ist eine starke Kraft, die Menschen dankbar entgegennehmen. Also das habe ich in dem Feld sehr erlebt. Es gibt natürlich auch Reaktionsmuster, die ihren alten Lebensstil eher verteidigen und dann eher sagen, naja, ich weiß, diese Kreuzfahrt sollte ich nicht machen, aber letztlich wird sie dann doch gemacht oder diese Flüge, die ich nicht machen sollte, werde ich doch tun. Und da kann man wahrscheinlich über Druck nicht arbeiten. Ich hoffe sehr auf Einsicht und die Einsicht kann eigentlich nur wachsen, wenn wir die Dramatik der Lage auch sehr ungeschminkt in die Öffentlichkeit bringen als eine Diagnose, die auch im Gestus der Prophetie eigentlich zur Umkehr ruft. Und das ist auch ein spirituelles Geschäft.
Herr Zeitler, Sie sind an der Egidienkirche Nürnberg für das Kunst- und Kulturprofil zuständig. Welche Rolle spielen denn dabei Klimaschutz oder auch andere politische Themen?
Also ich verstehe Kultur und Natur nicht als Gegensatz, sondern es geht ja darum, eigentlich Natur zu kultivieren. Wir haben so zwei Schienen, auf denen wir momentan da arbeiten. Wir sind zum Beispiel Gastgeber für ein Depot der solidarischen Landwirtschaft. Also aus unserer Kirche tragen jede Woche 30 Haushalte frisches Biogemüse hinaus, das sie aus dem regionalen Bauernhof hier bekommen. Also da das Bewusstsein für diese ökologischen Themen auch einfach verankert. Und in der Kulturarbeit wird Nachhaltigkeit auch ein wichtiges Thema immer mehr. Es gibt eine Künstlerin Hildegard Kurz, die vor einigen Jahren eine Initiative gestartet hat, jedes Jahr ein Erdfest zu feiern, wo genau diese Themen eben mit künstlerischen Produktionen zusammenkommen. Und die Spur wollen wir auch dann bei uns stärker verfolgen und da auch Akzente nach außen setzen.
Extinction Rebellion schreibt sich ja auch gerade zivilen Ungehorsam auf die Fahnen, um Missstände aufzuzeigen. Wie ist das einerseits mit Ihrem christlichen Glauben und andererseits mit Ihrer Arbeit als Pfarrer vereinbar?
Pfarrer würde ich jetzt erstmal sagen, ich muss die Verantwortung für einen Akt des zivilen Ungehorsams erstmal auf mich als Person nehmen. Ich werde natürlich nicht in einem dienstlichen Auftrag jetzt nach Berlin fahren zum nächsten Rebellion Wave und dort blockieren. Ich weiß, dass ich das für mich tue, mein Gesicht, mein Namen, meinen Kopf dahin halte und auch im Zweifel, wenn eine Regelverletzung doch zu einer Strafbarkeit oder zumindest zu einer Ordnungswidrigkeit wird, dass ich das dann auch verantworten muss. Und das ist diese ethische Grundfrage, die jedes Widerstandshandeln in sich trägt. Wie weit will ich selber da gehen? Bin ich bereit, auch, ich nenne es mal auf diesen religiösen Begriff, ein Opfer bringen in gewisser Weise, um ein Thema politisch besser zu platzieren und da auch die nötige Aufmerksamkeit herzustellen. Es ist tatsächlich so, dass diese Rolle auch kritisch beäugt wird, auch durchaus aus der Landeskirche. Ich habe im Moment den Rückhalt für das, was ich tue. Ich bin aber auch nicht in so extremen Situationen geraten. Ich erlebe es in England bei den Kolleginnen und Kollegen dort, die ja bei Christian Climate Action direkt angebunden sind, bei Extinction Rebellion. Und da sind es natürlich dann sehr viele Ruhestandspfarrer, die wirklich aus ihrer Überzeugung heraus sehr frei handeln können, weil sie keine Rücksicht mehr nehmen müssen auf die Institutionen und die Erwartungen an uns. Ich will mich davon nicht fesseln lassen. Ich glaube, es ist ein Zeitfenster davon, sagen wir wirklich 10 Jahren, in denen wir umsteuern können, wo diese Hoffnung auch wirklich noch einen tragfähigen Grund hat, danach wird es wirklich schwieriger werden. Und da muss alles getan werden, was uns möglich ist. Und ich sehe mich in dieser Organisation gerade am wirksamsten eigentlich.
Und was könnte aus Ihrer Sicht oder sollte aus Ihrer Sicht die Kirche von Klimabewegungen lernen? Oder müsste sie sich vielleicht noch viel mehr für die Umwelt einsetzen, auch politisch?
Ich bin da immer, ich sage es wirklich mal ein bisschen auch großzügig und gnädig mit dem, was solche Kirchenleitungen wirklich machen können. Sie können sicher keine ganz radikalen Positionen beziehen. Ich bin sehr zufrieden eigentlich mit dem, wie Klimathemen in unseren Kirchenleitungen verhandelt wird. Und das Bewusstsein ist da. Wir haben dann die Pflicht, die Umsetzungen zumindest für den eigenen Bereich wirklich auch sehr konsequent zu tun. Also was heißt eine klimaneutrale Kirche als Organisation? Da gibt es sehr viele ausgearbeitete Modelle, die aber noch mit einem stärkeren kirchenpolitischen Druck eigentlich in die Umsetzung gehen müssten. Ich erlebe aber sehr engagierte Umwelt- und Klimareferenten, sei es im hauptamtlichen Bereich, im ehrenamtlichen Bereich. Das macht natürlich wieder die evangelische Freiheit, dass wir sozusagen nicht in einem Top-Down-Prozess autoritär Maßnahmen durchsetzen können, auch nicht wollen, trotzdem den Weg gehen müssen, Menschen eigentlich eben zu überzeugen, mitzunehmen, zu motivieren, auch wenn die Zeit sehr knapp ist. Eine autoritäre Lösung ist auch nicht das, was Extinction Rebellion will. Also ich bin jetzt Pfarrer der Bayerischen Landeskirche. Es gibt seit 2 Jahren ein wirklich sehr gut ausgearbeitetes Klimaschutzkonzept im Bereich des Landeskirchenamtes. Die Synode hat sich das angeeignet. Die Umsetzungsprozesse sind, und das ist jetzt wieder erschreckend, durch Corona zum Teil wieder ausgebremst, weil vieles an Versammlungen vor Ort, wo in die Multiplikatorenarbeit gegangen wäre, erstmal ausgebremst sind. Aber ich denke, die Zielrichtung ist klar und wird eigentlich geteilt. Da bin ich relativ zufrieden. Das Tempo kann man anziehen und natürlich muss man die Gemeinden selber in der eigenen Verantwortung rufen. Ich bin selber überrascht gewesen, nachdem ich mich ja eben eher auf dieser bisschen grenzwertigen oder auch bisschen mutigeren Richtung exponiert habe, dass mir jetzt auch angeboten wurde, eine Verantwortung selber zu gehen als Umweltbeauftragte für den Kirchenkreis und quasi da die Engagierten, sag ich mal, der ersten großen Ökowelle der 80er Jahre, die da viel engagiert waren, jetzt auch einen Generationswechsel mit vorzunehmen. Und ich will mich dem auch stellen, von der einfachen Position zu fordern, hinüberzugehen, auch in das Gestalten. Und das gehört ja irgendwie auch zusammen.
Das hört sich spannend an. Herr Zeidler, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und sage herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, danke. Und wünschen Sie uns noch für Anfang Oktober Erfolg bei der Rebellion Wave in Berlin. Das gehört eben auch dazu. Danke.
Pfarrer Thomas Zeidler, der sich bei der Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion engagiert, über die 9 EU-Klimaziele und die Vereinbarkeit von Glaube und zivilem Ungehorsam, die für manche Menschen beeindruckend sein kann.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Können Sie sich noch an Grisou, den kleinen Drachen, erinnern? In der Zeichentrickserie wollte er gegen den Willen seines Vaters Feuerwehrmann werden. So wie früher wohl viele Kinder. Die meisten begreifen aber erst, wenn sie älter werden, wie anstrengend und gefährlich der Beruf ist. Und das nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Schließlich müssen die Retter Extremsituationen verarbeiten, in denen Menschen verletzt oder tot geborgen werden. In Berlin bekommen Feuerwehrleute deswegen seit dem vergangenen Jahr spirituelle Hilfe, um das Erlebte und Gesehene zu verarbeiten. Von einer Feuerwehrseelsorgerin. Ralf Beiderkellen hat sie für uns getroffen und sich an ihrem Arbeitsplatz umgesehen.
Das ist so der Traum eines jeden Jungen, ja, hinter diese Fassade mal zu gucken.
Die Feuerwache Berlin-Marzahn. Wachleiter Lars Nawrocki steht in der Einsatzleitzentrale.
Ja, er schreibt jetzt den ersten Alarm, das ist ja schon der nächste. Und so wird es hier laufend rum, so knapp unter 24.000 Mal im Jahr.
An der Wand hängt ein großer Bildschirm, auf dem die Alarmmeldungen angezeigt werden. Wo früher Einsätze telefonisch weitergegeben wurden, werden heute durch digitale Übermittlung wertvolle Sekunden gespart.
Aber mittlerweile ist die Feuerwehr ein moderner Haufen geworden, an vielen Stellen.
Dazu gehört auch, dass sie seit einiger Zeit nicht mehr nur der Wunscharbeitsplatz von jungen Männern ist, sondern auch von einer Frau, Sabine Röhm.
Ich bin Gemeindepfarrerin in Berlin-Moabit gewesen, 10 Jahre lang. Und nach 10 Jahren ist man angehalten zu wechseln. Also mal eine andere Gemeinde zu übernehmen, eine andere Aufgabe zu übernehmen. Und das war für mich Anlass, einfach mal auch nachzuschauen, was gibt es denn so und worauf könnte man sich denn bewerben. Und da kam tatsächlich diese Anzeige, diese Stellenbeschreibung, dass die Feuerwehr jemanden sucht, eine Seelsorgerin. Und da habe ich richtig eine Resonanz in mir gespürt.
Seit Februar 2019 ist Sabine Röhm mit 50% ihrer Arbeitszeit Feuerwehrseelsorgerin. Ihre Dienstherrin ist zwar weiterhin die evangelische Kirche, finanziert wird ihre Arbeit aber von der Berliner Feuerwehr. Ihre Motivation, diese Stelle zu ergreifen, erklärt sie so.
Also ich kann schlafen, während die für mich wachen sozusagen. Und ich hatte so ein bisschen auch, ja, vielleicht auch den Wunsch, meins dafür zu tun, dass es denen gut geht und vielleicht auch auf diese Art und Weise auch eine Wertschätzung zu geben. Ein Dankeschön, dass sie eben da sind.
Für diese Arbeit benötigte die Theologin eine ganze Reihe an Fortbildungen, unter anderem im Bereich der Notfallseelsorge, sowie eine besondere Form der Gesprächsführung, die speziell für die Einsatznachsorge entwickelt wurde. Wobei es eine klare Trennung zwischen der Notfallseelsorge und der Feuerwehrseelsorge gibt.
Die Feuerwehrseelsorge, also meine Aufgabe, ist tatsächlich für die Einsatzkräfte vor Ort da zu sein, also überhaupt. Und die Notfallseelsorge kümmert sich um die Opfer, um die Angehörigen eines zu Schaden gekommenen Menschen. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Also die kommen und kümmern sich tatsächlich dann eben um diese Familien und bleiben dann auch. Und dann können die Einsatzkräfte abrücken und sind wieder frei für den nächsten Einsatz, während ich tatsächlich für die Feuerwehr da bin, für alle, die hier arbeiten.
Wir sind alle so aufgewachsen, brauchst du Hilfe 110, 112. Das ist unsere Konditionierung. Ja, wen sollen der Feuerwehrmann anrufen? 112? Ein Kollege ran und sagt, was ist mit dir nicht richtig? Und da eben ein Angebot zu haben, dass ich eine andere Nummer wählen kann, wo mir denn geholfen wird, sozusagen die Feuerwehr für die Feuerwehr, das ist cool.
Erklärt Feuerwachenleiter Lars Nawrocki. Bislang wurde die Betreuung der Feuerwehrleute über ein Einsatznachsorgeteam abgedeckt, an das man sich wenden konnte. Doch Nawrocki ist offenkundig froh, dass seine Leute mit Sabine Röhm nun eine zusätzliche Unterstützung bekommen.
Ja, für mich ist Frau Röhm die Nummer eins. Ja, aus meiner Sicht, für die Berliner Feuerwehr schreiben wir hier Geschichte mit der ersten Feuerwehrseelsorgerin. Das war wirklich mal eine Andockstelle für uns haben.
Angedockt hat Sabine Röhm bei ihren Feuerwehrleuten längst. Immer wieder hört man an diesem Morgen auf dem Flur den Ruf »Hallo Sabine«, wenn sie vorbeigeht. Dass ihr Angebot, das natürlich für alle gilt und das absolut freiwillig ist, auch mal abgelehnt wird, scheint da kaum vorstellbar.
Na klar gibt's das. Ist auch okay. Also da lege ich immer ganz großen Wert drauf, dass mein Angebot wirklich freiwillig ist und unbedingt auch gewollt wird. Ich würde niemandem ein Gespräch aufdrängen, aufzwingen. Und natürlich gibt's Menschen, die sagen, nö, also das ist gar nichts für mich. Ich möchte mit der Seelsorge nichts zu tun haben. Ich gehe tatsächlich lieber zu einer Psychologin.
5000 Feuerwehrleute gibt es in Berlin. Die kennt Sabine Röhm natürlich längst noch nicht alle. Aber wo sie schon gewesen ist, von dort ruft man sie auch. Über ihr Diensttelefon ist sie rund um die Uhr erreichbar. Nächtliche Einsätze waren bislang aber eher die Ausnahme. Als Theologin hat sie außerdem noch eine weitere Sonderstellung innerhalb der Feuerwehr.
Ein wichtiger Punkt ist, dass ich ja Zeugnisverweigerungsrecht habe, also dass ich vor Gericht nicht aussagen muss. Die berühmte Schweigepflicht, Beichtgeheimnis, wie man auch es immer nennt, was sehr wichtig ist für meine Arbeit, weil es einen Schutzraum bildet, in dem alles gesagt werden kann, was denjenigen oder diejenige gerade belastet. Wirklich alles.
Wenn die Feuerwehrleute ihr von belastenden Erlebnissen erzählen, entstehen auch bei ihr Bilder im Kopf, die sie, auch wenn sie selbst nicht vor Ort war, sehr mitnehmen und beschäftigen. Vor allem natürlich, wenn es um Kinder geht. Auch Todesnachrichten hat sie schon mit überbracht. Wie kommt sie selbst damit klar?
Also ich habe Supervision. Und es ist eine gute Sache, sich mal auszusprechen, wenn irgendwas Belastendes mich beschäftigt tatsächlich. Das ist genau dasselbe Prinzip, da steht auch jemand unter Schweigepflicht und das ist für mich der Raum, wo ich mal erzählen kann, wie es mir geht und was die Arbeit mit mir macht. Und das ist ganz schön. Und ansonsten mache ich viel auch mit mir selber aus tatsächlich, auf spirituelle Weise eben auch. Das hilft mir persönlich. Genau.
Auf dem Hof hinter der Feuerwache erklärt Lars Nawrocki gemeinsam mit einem Kollegen noch eine Besonderheit der Wache. Die mit 39 Metern längste Leiter einer Berliner Feuerwehr.
Ja, und wir sind das einzige Fahrzeug dieser Art mit der einzigen im Dienst befindlichen Hakenleiter, ne?
Ja.
Mhm. Und Frau Röhm hat Höhenangst, ihr könnt mal helfen.
Ja. Therapieren?
Ja.
Wieder zurück in der Wache. Auf einer Tafel, die den Radiojournalist ankündigt, hat jemand aus Sabine Röhm Dr. Sabine Röhm gemacht. Vielleicht auch das ein Zeichen der Wertschätzung.
Hey, wo ist mein Schwamm?
Ich finde, das kann ruhig stehen bleiben. Ich bin dann wirklich auch ganz oft richtig, richtig glücklich, also mit dieser Aufgabe. Auch wenn die Dinge, die manchmal auch in großer Not erzählt werden, natürlich weniger schön sind. Es gehört dazu, aber ich merke, dass ich richtig bin hier und dass ich das ja sehr, sehr gerne mache.
Und das hört sich beeindruckend begeistert an, wenn die Berliner Feuerwehrseelsorgerin Sabine Röhm über ihren Job spricht. Schon weitaus länger als Feuerwehrseelsorge gibt es spirituellen Beistand für Bootsleute. Vor 150 Jahren startete Johann Hinrich Wiechern, der Begründer der evangelischen Diakonie, die Seelsorge für Binnenschiffer. Diese arbeiten nicht nur auf ihren Schiffen, sondern leben auch mit ihren Familien auf ihnen und haben durch den Job wenig Kontakt mit der Welt an Land und den Kirchengemeinden. Wiechern setzte stattdessen darauf, dass Seelsorger zu den Menschen gehen und vor Ort präsent sind. Und das ist bis heute so. In Hamburg, Mannheim und Duisburg gibt es noch evangelische Schifferseelsorger, wie Pfarrer Frank Wessel, den Michael Hollenbach für uns getroffen hat.
Dieses Signal heißt in Gottes Namen allzeit gute Fahrt und das klingt so.
Pfarrer Frank Wessel steht am Bug des Kirchenschiffes Johann Hinrich Wiechern und schlägt die Glocke. Dann geht es los durch die Kanäle des Duisburger Hafens und auf den Rhein. Pfarrer Wessel und Diakonin Gitta Samko sind dreimal wöchentlich auf dem Wasser und docken unterwegs an Schiffen an, um mit der Besatzung ins Gespräch zu kommen.
Die meisten sind relativ lange Zeiten ununterbrochen an Bord und haben damit auch nur Kontakt zu immer den gleichen 2, 3, 4 Personen. Und da ist es ganz wichtig, wenn jemand von außen kommt und einmal fragt, wie geht's euch? Und ich denke, wir sind damit so ziemlich die Einzigen in diesem Wirtschaftsbetrieb, die tatsächlich nach dem Wohl oder Wehe der Menschen fragen.
Wessel und Samko bieten niedrigschwellige Seelsorge an. Kein Gebet, keine Andacht. Hier geht es einfach darum, für die Seeleute da zu sein. Wessel lernt viele der Binnenschiffer schon als Jugendliche kennen, da er auch als Religionslehrer in der Berufsschule für angehende BinnenschifferInnen tätig ist. Wenn die Seelsorger an Bord gehen, dann gibt es manchmal nur einen Smalltalk, manchmal aber auch ein langes und intensives Gespräch, wenn es zum Beispiel Eheprobleme gibt oder ein Sohn Drogen nimmt. In den vergangenen Jahren sei der Anteil ausländischer Schiffsleute immer größer geworden, sagt Wessel.
Es kommt immer mal wieder vor, dass auch ein Seemann ins Krankenhaus muss. Und der ist dann in Deutschland, ein Russe oder ein Filipino, spricht kein Deutsch, wurde vielleicht notfallmäßig eingeliefert, hat also auch keine Kleidung, keine Zahnbürste, gar nichts, keine Kontakte hier und sein Schiff fährt weiter, sobald der Ersatzmann da ist. Aber das ist für uns eigentlich mehr oder weniger Alltag, dass wir Menschen in diesen Situationen dann begleiten, dass wir sie in der Fremde nicht alleine lassen. Wir wollen, dass sie unterwegs geborgen sind. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Wir fahren jetzt gerade an einem Seeschiff vorbei. Da sind Matrosen von den Philippinen. Die sind seit 6 oder 9 Monaten mittlerweile an Bord und haben seitdem Kontakt zur Familie nur über Handy, wenn sie gerade eine Verbindung haben.
Sowohl für die Mannschaften auf hoher See als auch für die Binnenschiffer habe sich die Arbeit in den vergangenen Jahren sehr verdichtet, sagt der Duisburger Wessel, der bereits seit 26 Jahren im weltweit größten Binnenhafen als Schiffspfarrer unterwegs ist. Früher konnte man als Partikulier, also als Binnenschiffer mit eigenem Boot, mit 20 Fahrten im Jahr über die Runden kommen. Heute benötige man 50 Aufträge. Das weiß auch der ehemalige Binnenschiffer Reinhard Kluge, der gerade im Auftrag der evangelischen Kirche die Johann Hinrich Wiechern sicher durch den Hafen steuert.
Früher hat man gebraucht von Rotterdam nach Duisburg, wo ich angefangen habe. Wir waren 4 Tage unterwegs und heute wird in Tagen gar nicht mehr gerechnet. Heute, wenn Sie von Rotterdam nach Duisburg fahren, da wird nur noch in Stunden gerechnet. Die Taktzeiten, die sind eigentlich kürzer geworden.
Das bedeutet aber auch, dass für die seelsorgerlichen Gespräche immer weniger Zeit bleibt, sagt Anne Ressel. Sie ist Schiffspfarrerin in Mannheim.
Es ist so, dass die Lösch- und Ladezeiten noch kürzer werden. Man hat es schon vor 5, 6 Jahren kaum noch geglaubt, dass es möglich ist, aber die Technik schreitet fort und deswegen sind die auf den Schiffen sind dann einfach so beschäftigt, dass ein geruhsames Gespräch nicht immer das ist, was sie brauchen.
Auch wenn manche Spaziergänger gerade im Sommer die Schiffsleute auf Deck beneiden, wenn sie bei blauem Himmel über die Flüsse und Kanäle tuckern können, das Leben an Bord ist selten ein Vergnügen.
Auf Sonnendeck legen ist nicht so viel, denn das Schiff muss gesteuert werden. Und wenn irgendwo eine Hand frei ist, wenn man unterwegs ist auf dem Wasser, sieht man, dass immer geschrubbt, abgeschmirgelt, neu gestrichen, das Schiff instand gehalten wird. Und wenn man sich vom Bug bis zum Heck vorgearbeitet hat, dann fängt man wieder von vorne an.
Können wir da mal langsam etwas dichter vorbeituckern?
Johann Hinrich Wiechern fährt längsseit neben ein Binnenschiff. Stefan Nicht ist als Partikulier mit eigenem Schiff unterwegs. Er gehört zu einer Binnenschifferfamilie mit Tradition. Der 28-Jährige ist mit Begeisterung Flussschiffer. Doch Stefan Nicht klagt über die derzeitige Situation.
Aktuell sind die Angebote mehr schlecht als recht. Momentan ist sehr, sehr angespannt die Situation auf dem Frachtmarkt. Corona spielt da ganz sicherlich auch mit. Die wegfallenden Exporte und Importe. Ja, schlechte Ernten letztes Jahr. Wetter, das hängt von so vielen Faktoren ab. Dann die Niedrigwasserphase vor 2 Jahren, die hat auch viele abgeschreckt, die sich überlegt hatten, Transporte übers Binnenschiff zu machen. Die sind auch wieder abgesprungen.
Rund 100 Jahre gab es in Deutschland mehrere Schifferkinderheime, die von den Kirchen unterhalten wurden. Stefan Nicht war als Kind gemeinsam mit seinen Geschwistern in einem Mannheimer Heim untergebracht. Er fand das Leben dort toll, meint er rückblickend. Bei Klaus Hohenbild war das ganz anders. Er war in den 60er Jahren in einem katholischen Schifferkinderheim.
Also ich hatte, muss ich ehrlich sagen, die ersten Jahre Heimweh gehabt. Also das war am Anfang schwierig, ne? Wenn man dann doch von den Eltern getrennt ist als 6-Jähriger. Ne?
In Schule und Heim ging es fast militärisch zu, inklusive körperlicher Züchtigung durch Lehrer und Betreuer. Als seine Tochter 6 Jahre alt wurde, war für Klaus Hohenbild klar:
Ich weiß, wie es ist und das lassen wir mal sein, ne?
Seine Frau ging damals von Bord und kümmerte sich an Land in Emmerich um die Kinder. Heutzutage trifft man oft nur noch in den Ferien ganze Schifferfamilien an Bord an. Weiter geht es durch den Duisburger Hafen. Schiffsführer Reinhard Kluge tuckert langsam hinter einem tief im Wasser liegenden Schiff her.
Die Problematik ist die, wir sind jetzt hier in so einer Engstelle. 200 Meter voraus haben wir eine scharfe Rechtskurve. Der vor uns fährt, der hat also Gefahrengut an Bord. Und wenn uns jetzt in der Kurve einer auch mit Gefahrengut entgegenkommt und wir sind dazwischen, dann sagt uns das Gespür, bleibt mal lieber ein bisschen hinten dran. Ein bisschen die Zeit rausnehmen ist manchmal gesünder, als wenn man nur in die Vollen geht. Ja.
Zumal es bis zum Anlegesteg an der Schifferbörse nicht mehr weit ist. Die katholische Kirche hat in den vergangenen Jahren alle Stellen in der Binnenschifferseelsorge eingespart. Auch die Protestanten müssen sparen. Klaus Wessel ist jetzt 57. Er vermutet, dass er wohl der vorläufig letzte Binnenschifferseelsorger sein wird. Eigentlich schade, findet er.
Das war ein schöner Arbeitsplatz, oder?
Ja, wohl wahr, aber bitter, dass die Tradition aussterben könnte. Michael Hollenbach über Seelsorge für Binnenschiffer. Das war die Sendung Religionen. Mein Name ist Thorsten Japs. Ich sage Tschüss und wünsche Ihnen noch einen schönen und entspannten Tag.